Wie schon gesagt und ja auch in den Einladungen angekündigt, unser Thema heute heißt Sorgen, wie gehe ich damit um? Ich möchte uns zu Eingangs den sehr bekannten 23. Psalm lesen. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Glauben wir diesem Psalm oder ist dieser Psalm für uns vielleicht nur höhere Dichtung? Ist auch dieser Psalm wirklich Gottes Wort von vorne bis nach hinten? Ja, natürlich ist er Gottes Wort. Und wie sieht das mit dem letzten Vers aus, den wir vorhin gelesen haben? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Glauben wir das? Warum sorgen wir uns dann noch? Diese Frage nur vorweg. Und nun lasst uns mit dem Thema ganz vorne anfangen. Wir wollen dieses Thema in 6 Punkten miteinander betrachten, aber ich möchte sie jetzt gar nicht vorweg nennen. Sie werden sich einer aus dem anderen ergeben und vielleicht werden wir gar nicht merken, dass ein nächster Punkt angebrochen ist, wenn er nicht besonders hervorgehoben wird. Wir wollen damit anfangen mit der Frage Sorgen. Was verstehen wir überhaupt darunter? Hat sich schon mal einer Gedanken gemacht, was Sorgen denn sind? Ich habe mal im Duden nachgeschaut, da steht: ein bedrückendes Gefühl ängstlicher Unruhe. Das stimmt, denke ich. Aber Rienäcker, der ja nun ein Gläubiger ist, hat über Sorgen Folgendes gesagt: ein ängstliches und schmerzliches Vorausdenken, ohne die Gewissheit mit den vorhandenen oder drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Ja, wahrhaftig, das sind Sorgen. Sorgen sind eigentlich keine Dinge, die uns ganz unmittelbar betreffen. Sorgen ist etwas, was in unserem Geist geschieht. Man befürchtet, dass noch etwas kommt. Man weiß gar nicht richtig, ob es auch wirklich kommt. Und wenn es denn da ist, wenn es denn jemals käme, wissen wir nicht, ob wir damit fertig werden. Sorgen geschieht im Geist. Aber wisst ihr, wenn wir bei der Erklärung von Sorgen sind, dann muss ich sagen, es gibt 2 Arten von Sorgen. Das war die eine Art. Es gibt noch ein Sorgen. Was ist das denn für ein Sorgen? Das ist das Sorgen um jemand. Das ist das Bemühen um jemandes Wohlergehen. Und dies wiederum geschieht dann, wenn es geschieht, weniger im Geist, sondern in der Tat. Nur das sind 2 ganz verschiedene Sorgen. Das eine ist das Sorgen im Geist und das andere ist das für etwas Sorgen. Wir wollen uns heute natürlich um dieses erste Sorgen Gedanken machen. Das haben wir sicherlich auch darunter verstanden. Aber dieses zweite Sorgen werden wir nicht ganz außer Acht lassen können. Aber uns geht es jetzt um das Sorgen im Geist, um diese drohende Wolke, die manchmal über einem hängt und wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Welche Sorgen haben wir denn eigentlich? Oder was gibt's überhaupt für Sorgen? Die könnte ich natürlich heute mit Sicherheit hier gar nicht alle aufzählen. Aber der Herr Jesus nennt uns auch mal in einem Vers drei Sorgen. In Matthäus 6, also in der Bergpredigt, sagt er: Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr erstens essen und was ihr zweitens trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr drittens anziehen sollt. Vielleicht rutscht es jetzt jemand raus, aber ich denke, er müsste dann etwas jünger sein. Ja, die Sorgen habe ich nicht. Vielleicht wird sogar einer denken, ja, wenn ich nur die Sorgen hätte. Oh, lasst uns vorsichtig sein. Wir haben natürlich andere Sorgen. Oder hat heute einer eine von diesen drei Sorgen? Ich denke, keiner. Wir haben andere Sorgen. Unsere Probleme sind ganz anderer Art. Welcher denn? Vielleicht sind es Krankheitssorgen. Natürlich, da gibt es schon manche Not. Familiensorgen. Wie wird das alles werden mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mit meinem Mann und so weiter? Sorgen, dass man den Arbeitsplatz behält. Vielleicht auch Sorgen, weil man die Wohnung gekündigt bekommen hat und man gar nicht richtig weiß, wo man jetzt hin soll. Der Nächste hat Sorge, er sagt, ich bin so einsam, ich bräuchte mal jemanden, mit dem ich mich unterhalten könnte. Aber da ist keiner. Ein anderer sagt, ich bräuchte mal etwas mehr Anerkennung, denn ich werde von meinem Chef in der Arbeit nicht genug anerkannt. Ich brauche das. Und der Nächste hat die Sorge, dass er sich nicht so recht frei entfalten kann. Selbstverwirklichung. Ja, diese Sorgen gibt es alle. Das sind Sorgen unserer Wohlstandsgesellschaft, vor allem jetzt die letzteren. Die ersten natürlich sind durchaus Sorgen bzw. Nöte, die ernsterer Art sein können. Aber das Letzte, wir merken, es wird immer oberflächlicher. Selbstverwirklichung. Lass uns nochmal zurückkommen auf die drei Sorgen, die der Herr Jesus genannt hat. Wisst ihr, dass das die schlimmsten Sorgen sind, die wir überhaupt haben können? Essen, trinken, anziehen. Das sind nicht unsere Sorgen. Warum nicht? Weil es uns so gut geht. Aber es gibt viele, viele Menschen auf dieser Erde, die haben nur diese drei Sorgen oder hauptsächlich. Unsere Sorgen kennen die gar nicht, weil sie diese drei fundamentalen Sorgen haben. Es war Abraham Harold Maslow, ein amerikanischer Psychologe, der hat einmal eine Pyramide entwickelt. Er hat sie Bedürfnispyramide genannt. Vielleicht sind da auch noch andere, die die entwickelt haben, aber ich habe jetzt hier diese. Eine Pyramide, wissen wir, die ist unten breit und wird nach oben hin ja immer spitzer. Und er hat diese Pyramide in Etagen eingeteilt und jeder Etage eine Kategorie von Bedürfnissen zugeordnet. Und ganz unten sind die Grundbedürfnisse des Lebens. Was sind das für Grundbedürfnisse? Bedürfnisse, die die Lebensvorgänge betreffen. Dazu gehören Hunger, also Essen, also das ist unser Bedürfnis. Ich nenne es jetzt mal mit den Begriffen Hunger, Durst, Schutz vor den Elementen. Das sind die Grundbedürfnisse des Menschen. Er braucht was zu essen, er braucht was zu trinken und er muss vor den Elementen, vor Kälte und vor Wärme geschützt werden. Das geschieht zum Beispiel auch durch Kleidung. Das ist das erste Bedürfnis, das der Mensch hat, liegt ganz unten in dieser Pyramide. In der nächsten Stufe sind dann die Sicherheitsbedürfnisse. Schutz vor Krankheit, vor Arbeitslosigkeit, weil ja Arbeiten auch unser Leben sichert. Wohnung. Eine Etage höher kommen die sozialen Bedürfnisse. Das heißt, der Mensch sucht Kontakt. Das sind wirklich alles Bedürfnisse, sind ja da, nicht? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott schon. Es ist normal, dass ein Mensch Kontakt sucht. Aber siehe, es ist erst die dritte Etage der Bedürfnisse. Die vierte, Geltungsbedürfnisse, Anerkennung. Und die fünfte Etage, Selbstverwirklichung, Entwicklung und Entfaltung. So in dieser Pyramide. Und diese letzten Stufen, das sind heute oft, für manche wenigstens, die größten Sorgen. Vielleicht sogar die letzte. Ja, die davor auch. Hoffentlich bekomme ich jetzt genug Anerkennung. Und wenn ich die nicht bekomme, und ich will mich nämlich selbst verwirklichen, da läuft heutzutage eine ganze Menschheit drauf zu, der es sehr, sehr gut geht. Sie möchte sich selbst verwirklichen. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt ihnen alles. Das ist ihre größte Sorge. Wisst ihr, was wir daraus aber entsehen können? Wenn das deine größte Sorge sein sollte, dann geht es dir sehr, sehr gut. Denn die unteren Bedürfnisse, die interessieren schon gar nicht mehr. Man wäre in der Spitze nie angekommen, wenn man Hunger und Durst hätte. Denkt man nicht an Selbstverwirklichung und Anerkennung und dergleichen. Ich will das auch nicht jetzt alles nur sündig sehen. Ein bisschen Anerkennung tut natürlich, nehmen wir mal eine Hausfrau, auch gut, nicht, wenn man ihr vielleicht mal sagen könnte, das hast du gut gemacht. Das braucht der Mensch auch. Ist nicht nur alles sündig in dem Bereich, aber es kann doch sehr sündig werden, wenn das nur noch unser Ziel ist. Und jetzt lasst uns nochmal zurückkommen auf das, was Jesus sagt. Und wir sehen, Jesus nennt die Sorgen, die in dieser Bedürfnispyramide ganz unten sind. Die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Kleidung, die nennt Jesus hier. Drei Sorgen. Wenn wir kein Trinken haben, sind wir innerhalb von wenigen Tagen tot. Wir hören das ja immer wieder, wenn Erdbebenopfer verschüttet sind. Da wissen Sie, so und so viele Tage können Sie überleben da unten in den Trümmern. Danach lohnt sich schon bald das intensive Suchen nicht mehr, weil Sie ohne Wasser nicht auskommen können. Und Essen, wenn wir das nicht haben, sind wir innerhalb von ein paar Wochen tot. Und Kleidung, das war ja das größte Problem oder ein großes Problem der Soldaten, die im Dritten Reich an der Ostfront waren. Nicht? Hitler hat ja in seinem Wahnwitz dort Menschen hingeschickt, die gar keine Kleidung dafür hatten. Die haben gewusst, was Kleidung wert ist. Wir wissen es ja vielleicht nicht, vielleicht aber doch einige unter uns, die älter sind. Das sind alles Grundbedürfnisse und die haben wir doch heute allesamt nicht, nicht? Was die Kleidung betrifft, höchstens was die Mode betrifft, den einen oder anderen. Aber darum geht's ja hier nicht. Das hat Jesus nicht gemeint. Er hat gemeint, dass man überhaupt was zum Anziehen hat. Sind wir eigentlich dankbar darüber, dass wir diese größten Sorgen gar nicht haben? Es sitzt, glaube ich, kein einziger hier heute unter uns, der die größten Sorgen hat. Essen, Trinken, Anziehen. Unsere Sorgen bewegen sich alle wenigstens ab einer Etage darüber. Und noch höher. Dürfen wir Gott dafür eigentlich auch danken? Sollten wir ihm nicht dafür danken? Wenn wir vielleicht einmal überlegen würden, wie schlecht es vielen Menschen auf dieser Erde geht, und wir dann dankbar sein können, dass der Herr es uns so gut gehen lässt, wisst ihr, dann geht es uns ja auch schon ein ganzes Stück besser. Selbst wenn wir Sorgen haben, die in den Etagen darüber liegen. Und diese Dankbarkeit allein hilft uns schon. Die Bibel sagt, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn wir Gott dankbar sind für das, was er uns schenkt, auch wenn wir noch was haben, was wir gerne hätten, wenn wir aber schon mal für das danken, was er uns schenkt, bahnen wir einen Weg, sagt die Bibel, und er wird uns das Heil Gottes schauen lassen. Das war der Punkt 2. Welche Sorgen haben wir überhaupt? Welche denn? Nicht die allerschlimmsten, müssen wir zusammenfassend sagen, wenn wir vielleicht auch schlimme Sorgen haben, aber nicht die allerschlimmsten. Danken wir Gott dafür? Und dennoch haben wir Sorgen, nicht dieser oder jener Art. Wir wollen uns jetzt in Punkt 3 fragen, welchen Wert haben unsere Sorgen? Wenn Sorgen einen ganz Teil des Lebens einnimmt, müssen wir uns ja mal fragen, welchen Wert haben sie überhaupt? Es wäre ja schade, wenn etwas in unserem Leben einen großen Stellenwert hätte, es aber vielleicht sogar wertlos wäre. Wie sieht das mit den Sorgen aus? Haben sie irgendeinen Wert? Sie haben überhaupt keinen Wert. Sie sind nur, und die zwei Dinge möchte ich betrachten, die zwei Unterpunkte unter diesem Punkt, sie sind nur gefährlich, ansonsten aber sind sie völlig nutzlos. Beides sagt uns die Bibel. Sie sind gefährlich und ansonsten sind sie völlig nutzlos. Gefährlich. Wir denken an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da nennt der Herr Jesus unter anderem die Sorgen. Es heißt dort, andere sind, bei denen unter die Dornen gesät wurde. Das sind die, welche das Wort Gottes hörten, aber die Sorgen dieser Weltzeit, hier sind sie, und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das gilt dir und mir, wenn wir gläubig sind. Die Sorgen dieser Weltzeit. Hier waren noch andere Dinge genannt, aber die tragen auch mit dazu bei. Was machen sie? Sie sind gleich Dornen und ersticken das Wort. Wir können von der Sorge so eingenommen sein, dass uns die Bibel nichts mehr zu sagen hat. Wir kommen nicht mehr über die Sorge hinweg und sie ersticken das Wort. Und wir wollen doch sehen, dass das gefährlich ist. Denn das Wort ist doch das Brot des Lebens. Es ist unsere geistliche Speise. Sie ist so wichtig wie das irdische Brot für unseren Leib. Ist für unseren geistlichen Menschen das Wort Gottes wichtig. Und wenn das erstickt wird, dann leben wir nicht mehr lange geistlich. Deshalb sind Sorgen sehr gefährlich, auch für den Gläubigen. Und wie sieht's mit dem aus, der in der Welt steht, der davon noch nichts weiß? Es gibt ein Mittel in der Welt, das oft bei Sorgen angewendet wird. Kennen wir das? Alkohol. Und wer das anwendet und vor allen Dingen auf Dauer anwendet, bekommt zu der geistigen Not, die er sowieso schon hat, noch eine körperliche dazu. Und die geistige wird verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Alkohol. Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden, die vielleicht viele Sorgen haben, die greifen oft danach. Ich weiß noch, wie ich früher auch einer Frau begegnete, deren Mann war gestorben, wenn ich mich noch recht entsinne. Und ich merkte, wenn ich zu ihr kam, sie hatte jetzt was getrunken. Und wenn man damit auf Dauer seine Sorgen zuschütten will, werden sie nicht kleiner. Sie werden nur größer. Aber wir sehen, wie dieser Alkohol für viele ein Lösungsmittel ist für die Sorgen. Ja, selbst der Dichter, der weltliche Dichter, Wilhelm Busch, er hat gedichtet, Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Hört sich vielleicht was lustig an, aber es ist es ja nicht. Von Alters her, das war immer schon so. Und Likör ist hochprozentig. Wir können es etwas schwächer nehmen. Goethe hat auch was dazu gesagt. Für Sorgen sorgt das liebe Leben. Und Sorgenbrecher sind die Reben. So? Ist das wirklich so? Ist nichts gegen ein Glas Wein zu sagen. Aber wenn er als Sorgenbrecher eingesetzt wird, dann war es wohl zu viel. Stimmt das denn? Das stimmt nicht. Das ist eine große Lüge. Es stimmt vielleicht schon für ein paar Stunden. Aber nur für ein paar Stunden. Am nächsten Morgen sind sie gerade wieder da, wenn nicht doppelt da. Und dann noch die körperlichen Abhängigkeiten, die auf Dauer bei Befolgung solcher Rezepte dazukommt. Das ist dann noch einmal schlimm. Ist Alkohol wirklich ein Lösungsmittel für Sorgen? Ich habe vor einigen Jahren mal einen netten Spruch gelesen, stand in einer Reklameanzeige, wenn ich mich noch recht entsinne. Da hieß es, Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. So, stimmt das? Ja, es stimmt. Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Es löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Leber- und Gallenzellen auf. Es löst nur keine Probleme. Und deswegen wird es oft eingesetzt, mitten in den Sorgen. Sorgen sind gefährlich. Der Herr Jesus sagt es uns schon, und dieses Nachvollziehen, wie die Welt sie oft lösen will, da brauchen wir gar nicht die Bibel dazu. Wir können schon mit dem Verstand erfassen, dass sie gefährlich sind. Und darüber hinaus sind sie ansonsten nur noch nutzlos. Mehr nicht. Wo sagst du aber, ich verbrauche große Energie in meine Sorgen. Ja, natürlich, wer hat das nicht verbraucht von uns schon? In diesen und jenen Problemen. Große Energie. Eigentlich müsste es doch was bringen, nicht? Es bringt nichts. Verpuffte Energie, mehr nicht. Welchen Gewinn haben wir davon? Jesus sagt es uns. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen. Das sagt uns Jesus. Eine Elle ist nicht viel. Wir stellen uns unser Leben vor, vielleicht als eine Strecke von 200 Kilometern. Und jetzt sorgst du dich um eine Lebenselle. Wenn es wirklich ginge mit der einen Elle, mal eine Frage, wird das was bringen? Wie viel Ellen Zeit verlierst du durch das Sorgen, um vielleicht eine dazu zu gewinnen? Nein, die eine kannst du noch nicht mal dazu gewinnen, sagt Jesus. Nicht eine Elle kommt durch Sorgen hinzu. Vielleicht werden aber etliche Kilometer abgezogen. Nicht eine Elle kommt hinzu. Und dann sagt der Herr Jesus im nächsten Vers, wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, seht, das war das Geringste. Ich habe jetzt mal 200 Kilometer Lebenslänge genommen, eine Elle dagegen. Es ist das Geringste, nicht? Wenn ihr nun schon auch das Geringste nicht können, das mit der einen Elle Lebensverlängerung, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Hier fängt der Herr Jesus beim Geringsten an und sagt, selbst das könnt ihr nicht mitsorgen, geschweige denn den Rest. Eigentlich eine einfache Argumentation, nicht? Doch sie ist schwer eingängig. Sie ist uns allen schwer eingängig, oder täusche ich mich? Natürlich, und hier möchte ich eine kleine Abgrenzung vornehmen, wollen wir nicht leichtsinnig sein. Dieser Vortrag soll nicht zur Leichtsinnigkeit anhalten. Und jetzt kommen wir eben auch in den anderen Bereich des Sorgens hinein. Wir dürfen nicht verwechseln, dafür sorgen ist etwas anderes als sorgen. Nicht, wenn ich eine Grube ausgehoben habe und ich sorge dafür, dass um die Grube ein Band gespannt wird, damit mein Nächster nicht hineinfällt in die Grube und sich das Genick bricht, dann habe ich dafür gesorgt, dann habe ich Vorsorge getroffen, auch im Hinblick auf den anderen. Dieses Sorgen ist hier nicht gemeint. Das ist eben das andere Sorgen, sich für einen anderen einsetzen. Das geschieht in der Tat. Oder wenn einer, vielleicht eine Hausfrau, dafür sorgt, dass vorhandenes Essen auch auf den Tisch kommt, dann hat man für andere gesorgt. Und in dieser Hinsicht gilt das nicht mit dem Sorgen, das sollen wir schon, dass wir uns um andere kümmern, aber es geschieht in der Tat. Aber dass sich Sorgen machen im Geist, wo wir sowieso nichts ändern können, bringt keine Elle Lebensgewinn hinzu. Also, wenn wir Sorgen haben, sind sie höchstens gefährlich und ansonsten nur noch nutzlos. Und wie viel Wert haben sie damit? Sie sind völlig wertlos. Darüber unterhalten wir uns heute. Wir unterhalten uns über ein Thema der völligen Wertlosigkeit. Eigentlich könnte man sagen, ja, darüber lohnt sich's doch nicht, eine Stunde zu sprechen, oder? Ja, es lohnt sich deshalb, weil dieses Thema der völligen Wertlosigkeit uns so in Anspruch nimmt. Und wenn es uns denn so in Anspruch nimmt, würde unser Leben ja an Wertlosigkeit zunehmen. Und deshalb lohnt es sich doch. Nun wollen wir uns viertens fragen, was gebietet uns denn die Bibel bezüglich der Sorgen? Was sagt sie uns dazu? Was gebietet sie uns? Darf ich es vielleicht mal so nennen? Es gibt ein 11. Gebot. Und das heißt, du sollst nicht sorgen. Das steht nicht bei den 10 Geboten. Ich sag's ja jetzt auch mal etwas plakativ hier. Aber es steht in der Bibel. Vom Sinn her, du sollst nicht sorgen. Ein Gebot. Haben wir das gewusst? Nun, wir haben es ja schon gehört, aber vielleicht haben wir es ja nie so gesehen wie ein Gebot. Jesus sagt es uns, und ich nehme wieder diese Stelle, aber dann fahren wir fort. 4 Aufforderungen des Herrn Jesus, nicht zu sorgen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Was sagt uns der Herr, worum sollen wir uns nicht sorgen? Um irgendwas ganz oben in der Spitze dieser Bedürfnispyramide? Nein, nein, ganz unten. Der Jesus sagt, sorgt euch nicht um das Wichtigste. Ja, das ist aber schwer, nicht? Aber das sagt der Herr Jesus und damit sehen wir den Wert dieser Aussage. Der Jesus sagt nicht, naja gut, da ganz unten dürft ihr euch wohl sorgen. Aber wenn's denn so in die dritte Stufe kommt, wo ich nicht mehr genug Kontakt habe, da braucht ihr euch nicht zu sorgen. Jesus sagt, ganz unten, da sollt ihr euch nicht drum sorgen. Um Essen, um Trinken, um Kleidung, um die wichtigsten Grundbedürfnisse, auch in dieser Pyramide, die wir vorhin betrachtet haben. So, und wenn das schon so ist, dass wir uns um das Wichtigste nicht sorgen sollen, Was ist dann mit dem Unwichtigeren? Naja, dann brauchen wir uns darum ja erst recht nicht zu sorgen, nicht? Sehen wir, wie wasserdicht das ist. Vorhin haben wir es genau umgekehrt gehört. Wenn wir unserem Leben nicht eine Elle zusetzen können durch Sorgen, das ist das Geringste. Was sorgt ihr euch um das, was noch schlimmer ist? Das könnt ihr erst recht nicht beheben. Und dann sagt Jesus uns hier genau der andere Ansatz. Um das Größte, um das Schwerste sollt ihr euch nicht sorgen. Und wenn man sich darum nicht sorgen soll, warum dann um Leichteres? Der Jesus geht von der Argumentation von beiden Seiten auf die Sorgen ein. Einmal vom Geringsten und einmal vom Schwersten. Und das Ergebnis ist, du sollst nicht sorgen. Denn unser Leben ist mehr, sagt er. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann sagt er noch etwas. Nach dem allen trachten die Heiden. Das heißt, wenn wir uns darum sorgen, wir wissen, wir sorgen uns darum nicht, aber wir haben ja darüber noch Etagen, wo wir uns sorgen können, nicht? Wir sorgen uns darum nicht, weil wir die Sorgen nicht haben. Aber selbst wenn wir uns darum sorgen würden, sagt der Herr, sind wir wie die Heiden. Ich weiß sehr wohl, es ist natürlich viel einfacher, über sowas zu reden, als es dann auch hinterher im Leben selbst zu verwirklichen. Nur wir können das auch nicht verwirklichen. Das geht nur durch Gottes Gnade. Aber dennoch wollen wir festhalten, was uns das heilige Wort Gottes sagt. Und es sagt uns genau das, was wir jetzt gehört haben. Das war die erste Aufforderung. Die zweite, hier könnten wir vielleicht mehr das Alltägliche sehen. Jesus sagt, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Natürlich heißt das nicht, dass ich etwas, was ich planen muss, nicht plane. Nicht? Ich habe diesen Vortrag hier ja auch geplant. Aber das war eine Sache in der Tat. Es ist wieder dieses andere Sorgen, dafür Sorgen. Aber dieses Sorgen geht es ja immer darum, wie wird das morgen gehen? Wenn eine Frau am Tag vorher das Essen kocht, weil sie am nächsten Tag viel Besuch hat, dann ist das damit jetzt nicht gemeint. Allerdings kann das manchmal miteinander verwoben sein. Aber der Herr sagt, für das, was den morgigen Tag betrifft, ich sag's mal mit meinen Worten, da macht ihr heute nicht die Gedanken, denn dieser Tag hat schon genug Übel gehabt. Er wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Die dritte Aufforderung betrifft sogar einen gefährlichen Bereich. Wenn sie euch überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Wieder eine Aufforderung, nicht zu sorgen. Und nun die vierte. Und diese Aufforderung ist nicht nur ein Ratschlag. Diese Aufforderung ist wirklich ein Gebot. Sie ist förmlich ein Verbot. Es fängt an, der Herr sagt, hütet euch aber. Ich habe schon die richtige Bewegung gemacht, nicht? Wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, hüte dich, was macht er dabei? Automatisch fast. Er hebt seinen Finger. Er sagt, hüte dich, mein Sohn, das machst du mir nicht nochmal. Hüte dich davor. Und hier heißt es auch so, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei, Trunkenheit, aber das wird bei den meisten wohl kein Problem sein hier, nicht? Aber jetzt kommt das Dritte. Und Lebenssorgen. Ja wie? Steht das in einer Reihe mit Völlerei und Trunkenheit? Offensichtlich. Steht in einer Reihe. Jesus setzt das in eine Reihe. Und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Diese Lebenssorgen, die umfassen alles. aber die umfassen auch das, was heute oft die Gemüter bewegt. Wie komme ich nur am besten voran? Wie kann ich das noch machen? Und das, und ich bin nicht genug, ich muss mehr sein. Und dann, wenn man dann noch Christ ist, lasst uns vorsichtig sein. Und dieser Tag plötzlich übereinkommt. Der Herr Jesus sagt, hütet euch davor. Du sollst nicht sorgen, ist die Aussage wahr? Ich denke schon, oder habe ich übertrieben? Und Paulus, nicht nur Jesus sagt es uns, Paulus sagt, seid um nichts besorgt. Ja, was bleibt da noch übrig? Nichts. Das ist das Gebot der Bibel. Und wenn wir uns trotzdem sorgen wollen, handeln wir dann nach Gottes Willen? Diese Antwort kann sich jeder selbst geben. Und doch sind ja die Sorgen da. So einfach geht das ja auch nicht, dass man einfach einem sagt, du brauchst nicht sorgen. Ich verbiete dir zu sorgen. Dann sagt der andere, ja, du hast gut reden. Du bist ja nicht in meiner Lage. Es hat einmal ein bekannter weltlicher Sänger gesungen, schon viele Jahre her. Steck dir deine Sorgen an den Hut. Naja, aber was hilft einem das? Es hilft zwar auch nichts, wenn man sie nicht an den Hut steckt. Wir haben ja gehört, sie sind wertlos. Aber das Problem ist ja, uns soll geholfen werden. Und wir wollen geholfen haben und deshalb sorgen wir uns ja. Ja, und da hört die Bibel eben nicht dabei auf, dass sie nur sagt, hütet euch zu sorgen. Und dann lässt Gott uns allein. Das ja eben nicht. Und das ist nun Punkt 5. Warum sollen wir nicht sorgen? Weil Gott sorgt. Es ist also nicht so, dass keiner sorgt, wenn wir nicht sorgen. Es ist nicht so. Aber es reicht, wenn einer sorgt. Und das ist Gott. Aber Gott sorgt in einer anderen Weise, als wir sorgen. Denken wir an die zwei Begriffe der Sorge. Wer sorgt wie? Wir sorgen im Geist. Wir haben Angst vor dem, was da kommt und wie es werden würde. Ja, da sind wir alle von betroffen. Und Gott sorgt in der Tat. Die zwei Arten von Sorge. Nur sie sind ein riesiger Unterschied. Steht das denn auch noch in der Bibel? Ja, genau das steht in der Bibel. Petrus sagt es. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Hier haben wir die zwei Sorgen. Unsere Sorgen, die im Geiste geschehen, wo wir nicht mehr mit zurechtkommen können, die uns alle Lebenskraft rauben können, sagt die Bibel, werf sie auf Gott. Aber damit ist nicht Schluss. Sonst wäre das ja so ähnlich wie mit dem Hut. Denn er sorgt für euch. Das sind die zwei Arten des Sorgens. Die gefährlichen und nutzlosen Sorgen sollen wir auf Gott werfen. Und er bemüht sich um unser Wohlergehen in der Tat. Hieraus können wir einen Schluss ziehen. Gottes Sorgen hebt unsere Sorgen auf. Stimmt das? So ist es. Wenn wir danach handeln. Gottes Sorgen hebt unser Sorgen oder unsere Sorgen auf. Aber wir sind ja schon Bedenkenträger. Wird Gott auch alles wissen was uns betrifft? Weiß er unsere kleinsten Windungen der Sorge? Nun ja, du darfst sie ihm ja sagen, nicht? Aber wenn du sie ihm nicht sagen würdest, wüsste er es dann nicht. Nein, natürlich weiß er es. Wir wissen alle, dass er es weiß. Und dennoch dürfen wir es ihm auch sagen. Es ist ja schon mal gut, wenn man Dinge, obwohl Gott alles weiß, wenn man es einfach mal ausspricht, wenn man es ihm mal hinlegt, wenn man mit jemandem darüber gesprochen hat, geht es einem meist schon besser. Und es ist sehr gut, wenn wir mit Gott darüber sprechen. Ist auch gut, wenn wir mal mit Sorgen mit unseren Gegenüber sprechen. Hilft uns auch. Aber wisst ihr, wenn es dabei nur bleibt, unser Gegenüber kann uns ja im Letzten auch nicht helfen. Mit Gott sollen wir darüber reden, aber er weiß es schon vorher ganz genau, auch wenn wir es ihm nochmal genau erklären. Lasst uns nochmal diesen Vers lesen, den wir vorhin gehört haben. Und es kommt noch einer dazu. Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, der Herr lässt uns hier nicht im Regen stehen. Er sagt nicht nur, sorgt euch nicht. Denn, es kommt die Begründung, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Wollen wir ihm denn unterstellen, unserem himmlischen Vater, wenn er alles weiß, dass er uns dann nicht gibt, was er für nötig hält. Und nur das ist dann allerdings auch wirklich nötig. Dann hätten wir einen schlechten Vater. Wir haben aber keinen schlechten Vater. Gott sorgt für uns. Und deshalb sagt uns die Bibel, ihr sollt nicht sorgen. Hat das nicht so mit Israel getan? 40 Jahre waren sie in der Wüste und es heißt in Nehemia 9, und 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, sie entbehrten nichts, ihre Kleider zerschlissen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. 40 Jahre, Modeschau konnten sie nicht machen in der Wüste, immer die gleichen Kleider. Aber die waren unverwüstlich, die schließen nicht ab. Gott hat gesorgt. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird dich versorgen. Psalm 55. Aber wir wollen es doch gerne sehen, nicht? Wir würden es gerne jetzt noch sehen. Der Jesus weiß, dass wir gerne was sehen wollen und deshalb ist er darauf eingegangen. Was hat er denn gesagt? Kennen wir alle das Wort? Schaut euch die Vögel an. Hier können wir was sehen. Gott versorgt die Vögel. Seht hin, sagt der Herr, seht, hier könnt ihr was sehen. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr nicht viel wertvoller als sie. Der Herr zeigt uns die Kreatur und sagt, ich versorge sie und euch nicht. Hier könnt ihr sehen. Oder was die Kleider betrifft, das ist Essen und Trinken, nicht? Können wir bei den Vögeln sehen. Und Kleidung, wo können wir das sehen? Bei den Lilien. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet, also hier geht's wieder ums Sehen. Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Also wir haben auch was zu sehen bei den schlimmsten Problemen, die uns jemals betreffen könnten und die heute nicht unsere Probleme sind. Blick in die Natur. Der Vater weiß, das ist genug, der gestern half und heute trug. Haben wir ein solches Vertrauen zu unserem Vater? zu unserem Vater im Himmel. Ich will uns eine kleine nette Geschichte erzählen. Ich las sie in London. Wir wissen, in London gibt es diese Doppeldeckerbusse. Unten eine Etage, oben eine Etage. Und als der Busfahrer dann umherschaute in der unteren Etage, saß dort nur noch ein kleines Mädchen. Und dann fragte er dieses Mädchen: Wohin willst du denn, kleines Fräulein? Und sie hat erstmal gar keine richtige Antwort gegeben, aber dann sagte sie: Ich will nach Hause. Ich muss uns direkt sagen, dieses Beispiel können wir fast Wort für Wort übertragen in unser Leben. Ich will nach Hause. Nun ja, einen Augenblick wartete der Busfahrer und dann fragte er: Ja, wo willst du denn nun jetzt wirklich hin? Heim, sagte sie. Und war schon etwas nervös, weil der Busfahrer jetzt zum zweiten Mal fragte: Ja, aber wo willst du denn aussteigen, nicht? Wir verstehen den Busfahrer doch nicht. Hat ja schließlich ein kleines minderjähriges Kind dort im Bus. Ja, wo willst du denn aussteigen? Da war das Kind erst ganz durcheinander. Und plötzlich hellte sich ihr Gesicht auf und dann sagte sie glücklich: Ich weiß es nicht, aber mein Vater droben, der weiß es. Und tatsächlich, es war ja ein Doppeldeckerbus, an der nächsten Station kam ein breitschultriger Mann von oben herunter und sagte: Komm, Rosel, hier müssen wir aussteigen. Ja, eine nette Geschichte, nicht? Können wir Wort für Wort fast übertragen. Ich weiß nicht, aber mein Vater da droben, der weiß. Und dann kommt er und sagt: Komm, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, hier müssen wir aussteigen. An Kindern kann man viel lernen. Sie haben einfach ein kindliches Vertrauen. Und deshalb sagt der Herr: Ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Nicht? Wir sollen nicht kindisch werden, aber kindlich. Gott sorgt. Deshalb sollen wir nicht sorgen. Und wenn es doch ganz dunkel wird? Corrie ten Boom, die ja nun Dunkelheit erfahren hat, die hat einmal gesagt: Es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Karte, also die Fahrkarte, weg und versucht, aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Haben wir den richtigen Zugführer? Wenn wir ihn haben, das ist Gott. Und der Herr Jesus Christus, der Vater und der Sohn, wenn wir darauf vertrauen, dann haben wir den richtigen Zugführer, dann dürfen wir ihm vertrauen. So, und jetzt kommt's zur Spitze. Jetzt kommt's zur Spitze, obwohl es sich langsam dem Ende nähert. Wenn wir jetzt doch sorgen wollen, was dann? Dann haben wir, ich glaube, es kommt eine Antwort, die vielleicht mancher nicht erwartet. Dann haben wir Angst vor Gott. Oder? Wir fürchten uns, dass Gottes Willen unseren Willen durchkreuzt. Es war Ole Hallesby, ein norwegischer Theologe, aber einer, der wirklich noch an die Bibel glaubte. 1942 hat er einen Vortrag vor Pfarrern gehalten und 1942 war kein einfaches Jahr. Er hat den Vortrag gehalten: Lichte Aussichten in einer dunklen Zeit. Von diesem Vortrag habe ich gelesen in dem Buch, eben in der Biografie Ole Hallesby von Rieger. Und da prägt er diesen Satz: Wir haben Angst, dass Gottes Wille unseren Willen durchkreuzt, auch wenn wir beten und weinen. Haben wir das schon mal bedacht? Aber an diesem Punkt, ich will mal hier weiterlesen aus diesem Buch, das ich genannt habe und was er hier gepredigt hat, vor den Pfarrern gepredigt hat. Aber an diesem Punkt müssen wir weiter fragen, warum fürchten wir uns vor Gottes Willen? Sollten wir uns nicht in ihm geborgen wissen? Ja, ihn lieben. Warum fürchten wir uns vor ihm? Ganz einfach. So wissen wir die Antwort. Sie überrascht uns vielleicht auch wieder, aber sie ist Wahrheit. Ganz einfach, weil das Herz weltförmig geworden ist. Das bedeutet, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns wertvoller geworden sind als das, was Gott will. Dann aber kommen die Sorgen. Dann hadern wir im Unglück und sind ängstlich im Glück. Wir haben Angst davor, dass das Glück nicht bleibt. Tiefe Wahrheit. Ein tiefes Erkennen. Sorgen in letzter Konsequenz, wenn wir alles wissen, sind Angst vor Gott. Wie kommen wir da raus? Wie werden wir davon frei? Wir müssen uns den wunden Punkt zeigen lassen in unserem Leben. Es gibt einen wunden Punkt. Und der verursacht die Angst. Und den müssen wir uns zeigen lassen und den müssen wir vor Gott bekennen. Und ihm bitten, Herr, das nimm weg. Es ist irgendeine Form von Weltförmigkeit. Nimm uns das weg. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir müssen uns vor Gott demütigen. Genau das sagt uns die Bibel. Wir haben den Vers ja vorhin schon gehört von den Sorgen. Gleich begegnet er uns eher wieder. Aber ich will jetzt den ersten Teil lesen, der da vorkommt. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Eine Demütigung unter Gott macht uns nicht klein. Eine Demütigung unter Gott macht uns göttlich, in göttlicher Art und Weise groß. Und diese Größe verherrlicht Gott und nicht uns. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. So, wie geht das denn mit dem Demütigen? Und jetzt kommt die Lösung. In dem. Und den Vers kennen wir. Der davor ist uns, den wir gerade gelesen haben, vielleicht nicht so geläufig. Aber den kennen wir jetzt. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Haben wir mal gesehen? Sehen wir hier den Zusammenhang? Sorgen auf Gott werfen ist ein Demütigen unter seinen Willen. Und sagen, Herr, jetzt hier hast du's. Ist das sowieso wertlos. Dir werf ich's hin. Etwas Wertloses wirft man weg. Aber wir müssen sie in die richtige Richtung werfen, zu Gott, denn er ist besorgt für uns. Und das heißt in Wahrheit demütigen, unter die Hand Gottes, sein Leben ihm hinlegen. Herr, alles, was mich jetzt bedrückt, das lege ich dir hin. Das können wir gar nicht mal, soeben, da müssen wir Gott wirklich um Gnade bitten. Und so demütigen wir uns unter seine gewaltige Hand, denn er ist besorgt für uns. Und in dieser Richtung sagt es uns eben auch Paulus. Seid um nichts besorgt, sondern Das ist es ja. Ein Gut, dass ein Sondern dahinter herkommt. Sonst würden uns die ganzen Gebote ja nichts nützen. Was hätten wir davon? Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung, auch nicht vergessen, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann kommt's. Und der Friede Gottes. Den suchen wir doch, oder? Gerade in den Sorgen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und sonst sind sie nicht bewahrt. Sonst sind sie unbewahrt. Sonst sind unsere Herzen und Gedanken angriffsfähig für alle Sorgen, für alle Viren, die wir jetzt mal, für alle Sorgenviren. Aber wenn wir unter dem Schutz des Höchsten sitzen, unter seinem Schirm, dann sind wir geborgen. Indem wir alles auf ihn werfen, durch Gebet, mit Flehen und Danksagung. Und dann sagt das Wort, dann kommt der Friede. Und wir dürfen es dann im Glauben erfassen, was wir ganz am Anfang gehört haben. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wollen wir unsere Probleme so auf Gott werfen? Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Was für Verheißungen sind das in der Bibel? Wollen wir das tun? Wollen wir uns auch durch das Gehörte sagen lassen, dass wir doch einen Gott haben, dem wir alles sagen können? Ich möchte zum Schluss kommen nochmal mit einer kleinen Geschichte, die uns dieses Sorgen nochmal groß machen will, beziehungsweise uns groß machen soll, dass wir nicht sorgen sollen. Die Elbe fließt durch Magdeburg, und dort bei Magdeburg, es muss schon über 100 Jahre her sein, wohnte einst ein Mann, der voller Sorge war. Ich habe diese Geschichte entnommen aus dem Andachtsbuch von Jost Müller-Bohn. Er hat es den Kindern erzählt, aber ich denke, uns tut sie auch gut. Dieser Mann war voller Sorge, denn er sorgte sich täglich, ob er satt zu essen haben werde in Zukunft. Das spielte sich ja alles in der Zukunft ab. An dem Tag hatte er ja alles. Er sorgte sich, ob er immer satt werden würde. Er sorgte sich, ob sein Geld reichen würde, immer die Miete zu bezahlen. Er sorgte sich, ob er auch gesund bleiben würde. Und wenn er denn doch mal krank werden würde, ob das Geld ausreichte für das Krankenhaus. Und so hatte er doch viel Zeit zu verbringen mit Sorge. Er hatte aber einen Freund, und das war ein gläubiger Christ. Und dieser wollte ihm helfen. Und eines Tages kam dieser gläubige Christ dann zu ihm und kam mit ganz traurigem Gesicht und sagte: Ich bin in großer Sorge, ob das Wasser ausreichen wird. Ja, wie? Sagt er, wieso das Wasser ausreichen wird? Ja, ich war an der Elbe und ich sah dort, wie die Bauern mit großen Eimern das Wasser für ihr Vieh aus der Elbe nahmen, um das Vieh zu tränken. Und dann kam noch ein Wagen von der Brauerei mit 4 Pferden davor. In großen Kübeln hoben sie Wasser aus der Elbe. Und dann war da noch das Vieh und die Pferde, die Kühe und die Pferde, die an der Elbe grasten. Und sie tranken dort alle aus der Elbe. Also irgendwann muss das Wasser doch mal zu Ende sein. Es kann doch nicht immer so weitergehen. Angst, dass das Wasser der Elbe nicht reichte. Er hatte sie ja nicht, er tat ja nur so. Ja, da lachte aber dieser sorgenreiche Mann und sagte: Du bist mir aber ein Komischer. Die Elbe hat doch schon immer uns alle mit Wasser versorgt. Was hast du denn solche Nöte, dass die Elbe kein Wasser mehr hätte? So, sagte er, hat Gott nicht uns schon immer versorgt? Hat er nicht deine Eltern versorgt? Hat er nicht deine Großeltern versorgt? Hat er nicht deine Urgroßeltern versorgt und alle Vorfahren, die vor dir waren? Und heute soll der Strom des Segens Gottes nicht mehr ausreichen. Ja, da hat er verstanden. Das hat er verstanden. Die Elbe reichte noch aus, so wird auch Gottes Strom noch ausreichen. Und wisst ihr, und wenn die Elbe mal nicht mehr ausreicht, vielleicht weil sie verseucht ist, nicht? Das war vor 120 Jahren oder so noch nicht der Fall. Wenn sie mal nicht mehr ausreicht, der Segensstrom Gottes ist nie verseucht. Und er hat immer Wasser genug. Wasser genug, uns zu helfen und unsere Sorgen zu stillen. Wollen wir so zu Gott kommen? Die Blickrichtung muss stimmen. Trauer blickt zurück. Sorge blickt umher. Aber Glaube sieht nach oben. Und diesen Glauben möchte der Herr mehr und mehr in uns schenken, dass wir uns nicht so sorgen müssen. Wir müssten uns gar nicht sorgen. Der Herr gebe Gnade dazu. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir im Namen Jesu, dass du für alles vorgesorgt hast und dass du sorgst. Und nun gib auch uns einen einfachen kindlichen Glauben, Herr, und viel Gnade, dass wir uns nicht sorgen und damit Lebenszeit vertun, die dir gehören sollte. Herr, nun gib uns Gnade und lass dein Wort auch in unserem Innern versiegelt sein und gib uns neue Kraft zum Glauben und zum Aufschauen zu dir, und segne du uns. Amen.